ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist So, dem Ernährungspodcast mit meinem persönlichen Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und mit der herzallerliebsten Julia Rohrmoser.
Ach, heute sind wir wieder gut drauf. Ja. Sehr schön. Ja, dann legen wir auch direkt mal los. Und bevor wir loslegen, nochmal eine ganz kurze Info für euch alle, die uns vielleicht noch nicht kennen. Achim bringt jede Woche ein Thema rund um Ernährung und Gesundheit mit. Und dazu gibt's dann Tipps und allerlei Wissenswertes, aber ganz wichtig, ohne erhobenen Zeigefinger.
Oho.
Ja. Und heute soll es um das Thema gehen, nachdem wir immer wieder gefragt werden. Und dabei geht es natürlich um das Abnehmen. Achim, ich gebe die Frage direkt mal an dich weiter. Und zwar, kann man eigentlich schnell Fett verlieren oder geht's auf Dauer nur langsam?
Ja, gute Frage. Allgemein wird ja von den Ernährungsinstitutionen für eine gesunde, nachhaltige Gewichtsabnahme eine Gewichtsreduktion von so 0,5 bis maximal 1 Kilogramm pro Woche empfohlen. Das hört sich jetzt nicht besonders viel an.
Nee.
Das wären aber auf Dauer bzw. aufs Jahr gesehen rein rechnerisch immerhin zwischen 26 und 52 Kilogramm.
Also okay,
das mal hochrechnen. Wenn man dabei bleibt, dann ist das eine ganze Menge. Es macht auch Sinn, weil durch so einen moderaten, sagen wir mal langsamen Gewichtsverlust auch weniger die Gefahr eines Jojo-Effekts besteht. Also wenn man in der Diätphase oder Abnehmphase weniger isst oder gar nichts isst und dann geht eben viel Muskulatur, also quasi Motorleistung bei drauf. So kann man das vielleicht sehen. So, und wenn man jetzt von 26 bis 52 Kilogramm Gewichtsverlust pro Jahr spricht, also von der 0,5 bis maximal 1 Kilogramm pro Woche, dann bedeutet das eine Kalorienersparnis von 3.500 bis 7.000 Kilokalorien pro Woche zum individuellen Energieumsatz. Das sind 500 bis 1000 Kilokalorien pro Tag, die man einsparen muss. Und wenn man überlegt, dass wir pro Tag noch durchschnittlich 500 Kalorien mehr zu uns nehmen, als wir verbrauchen, Gewichtszunahme kommt ja nicht von ungefähr, ich sage ja immer, ja, wir essen so durchschnittlich 500 Kilokalorien mehr, dann müssten wir pro Tag im Vergleich zu unserer gewohnten Ernährung insgesamt zwischen 1000 und 1500 Kilokalorien einsparen, um auf die Gewichtsreduktion von eben diesen 0,5 bis 1 Kilogramm zu kommen.
Krass, okay.
Allerdings habe ich vor einigen Jahren gemeinsam mit Professor Dr. Michael Hamm ja auch die 24-Stunden-Diät entwickelt, beziehungsweise war das Teil meiner meines Studiums oder beziehungsweise auch Diplomarbeit. Und die Fragestellung war damals, kann man auch untrainiert in kurzer Zeit eine hohe Fettverbrennungsrate erreichen, ohne dass man dabei viel Muskulatur verliert, also ohne dass man dabei in diese Jojo-Falle tappt. Und wie lässt sich der Gewichtsverlust im Anschluss auch halten? Und die gute Nachricht, ja, wir haben gesehen, dass man, wenn man einige Schritte beachtet und auch nicht zu wenig isst, kann tatsächlich auch ein Untrainierter in einen hohen Fettverbrennungsbereich kommen und auch mehr abnehmen, als sozusagen die allgemein empfohlene Richtlinie ist.
Okay, und da musst du uns natürlich jetzt sofort mal verraten, A, wie das geht und B, was muss man beachten?
Also klar, wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen, aber es ist auch wichtig, dass man dabei einiges beachtet. Deshalb erkläre ich es vielleicht gern nochmal auf die Schnelle, wie man auch schnell sein Fett wegbekommt. Also wichtig ist, dass man natürlich gesund ist, ein gesundes Herz-Kreislauf-System hat, denn man muss sich bewegen, also man steigt ein mit einem recht intensiven kohlenhydratentleerenden Training. Und der Vorteil, je untrainierter man ist, umso weniger muss man sich belasten oder weniger lang muss man sich belasten, dass die Kohlenhydratspeicher geleert sind. Also ein sehr gut trainierter muss lange dafür tun, dass die Kohlenhydrate leer sind. A, hat er größere Kohlenhydratspeicher und B, geht er effizienter damit rum. Also es bedeutet kurzes, knackiges Programm. Vorausgesetzt, man hat ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Danach ist man ziemlich platt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Körper dann intensiv auf alternative Energiequellen zurückgreifen muss. Also sprich, die Kohlenhydrate sind dann weg, sind leer, erschöpft. Und dann greift der Körper vermehrt auf die Fettverbrennung zurück und die ist sehr anstrengend. Die Fettverbrennung braucht ungefähr die 20-fache Menge an Sauerstoff. Und das merken wir am Leistungsprozess. Also wer sich dann müde und schlapp fühlt, das ist gut. Ja.
Ah, okay.
Und jetzt aber bitte nicht anfangen, nichts zu essen, sondern eiweißreich essen, Kohlenhydrate weglassen, Eiweiß betont essen, also möglichst die Kohlenhydrate dann bei der Mahlzeit nach diesem Training dann rauslassen, möglichst keine, aber Proteine, also Fisch, Hülsenfrüchte kann man essen und so weiter. Also dass man, oder Milchprodukte auch, aber Kohlenhydrate weglassen. Damit erhöht man die Fettverbrennung nochmal auf so ein Höchstmaß. Dann kommt die Nacht. Man sollte versuchen, also man wird unruhiger schlafen, weil Kohlenhydrate die Schlafqualität fördern. Eiweiß macht eher wach. Aber dass man versucht, trotzdem Ruhe zu finden, dunkel schläft. Vielleicht zieht man sich eine Gesichtsmaske auf, also eine Augenmaske, dass man auch dunkel schläft und dann kommt man auch quasi in die Melatoninbildung. Ja. So, Schlaf ist wichtig, weil über Nacht wichtige Wachstumshormone gebildet werden, die wiederum verantwortlich sind für die Höhe der Fettverbrennung, und Hungersättigungshormone werden reguliert. Leptin, Ghrelin, also man hat auch, wenn man gut schläft, am Tag danach nicht so viel Hunger. Mhm. Also gute Nachtruhe ist wichtig und am Tag danach ist man, wenn man morgens aufsteht, eigentlich im Höchstmaß der Fettverbrennung, wenn man das so gemacht hat. Und dann soll man versuchen, das über den Tag hinweg noch zu halten. Das heißt, dass man dann mit dem Frühstück jetzt auch wieder proteinreich isst, Kohlenhydrate möglichst weglässt. Also jetzt nicht ein Brot oder sowas ist, sondern Toast, sondern eher Eier, ne? Also wieder eiweißreich, Joghurt, Quark, Kohlenhydrate weg. Und dann ein möglichst leichtes, seichtes Training macht an dem Tag. Also wichtig ist, dass man jetzt keine intensive Belastung mehr macht, sondern...
Also ein bisschen Yoga, Pilates.
Ja, ganz ruhig, möglichst lange. Also am besten wäre so Wandern, eine lange Fahrradtour macht oder so.
Oder irgendwas,
aber keine Belastungsspitzen mehr setzt, weil dann läuft man Gefahr, dass man dann auch wieder Muskulatur mit Verstoffwechsel oder übermäßig viel. Und das gilt es zu vermeiden. Jetzt ist man schon sehr hoch in der Fettverbrennung und die sollte man jetzt einfach nur halten oder nur ein bisschen nach oben trimmen. Dann hat man Mittagessen, dazwischen möglichst die Mahlzeit oder nichts dazwischen essen, auch nichts Energiereiches. Und dann hat man noch sozusagen ein Abendessen, was man auch wieder quasi proteinreich gestaltet. Also an dem Tag bitte nicht unter 1200, 1400 Kilokalorien zu sich nehmen, aber auch nicht wesentlich mehr. Also dann kleine Mahlzeiten, aber proteinbetont. Und so schießt man die Fettverbrennung wirklich auf, ja, auf ein Höchstmaß, dass man sicher gehen kann, dass das Gewicht, was man da verliert, auch zum Großteil tatsächlich Fett ist. Ja, und die Kohlenhydrate hat man entleert, und also nicht nur Wasser und, was im schlimmsten Falle sozusagen, Muskulatur, also Muskulatur behält und auch nicht in die Jojo-Falle tappt. Und so hat man, die meisten sind dann so hoch einstiegsmotiviert, dass man die fast bremsen muss. Man muss sagen, macht man 2-3 Tage Pause dazwischen, dann den nächsten Tag wieder einlegen, macht auch durchaus Sinn. Das Gewicht geht wieder etwas nach oben, weil natürlich Kohlenhydrate sich wieder in der Muskulatur speichern, das ist wieder eine Wasserbindung gekoppelt. Aber das Fett bleibt, wenn man jetzt nicht natürlich an die nächste Currywurstbude rennt und dann Pommes rot-weiß sich da irgendwie reinhaut, bleibt ihr weg. Die meisten machen es aber nicht, weil sie so hoch einstiegsmotiviert sind.
Das ist es halt, ne? Wenn man Erfolge sieht auf der Waage, dann ist man immer motiviert.
Ja, nichts
ne?
ist motivierender als ein hoher Einstiegserfolg.
Das ist halt tatsächlich so. Ne? Ja. Und was kann ich jetzt zum Beispiel auf Dauer tun, damit ich überhaupt dranbleibe oder beziehungsweise jetzt ohne dein Fett-weg-Schnellprogramm gesund abnehmen kann?
Also ich habe so 10 Punkte, die eigentlich so für einen langfristigen Abnehmerfolg wichtig sind. Für mich die wichtigste Regel lautet, nicht einfach nichts essen und keine Radikaldiäten oder Programme. Das heißt also, dass man unter 1200, 1400 Kilokalorien bei Männern isst. Der Gedanke klingt ja simpel. Ich nehme all meine Disziplinen zusammen, treibe Sport, trinke Wasser und dann löse ich das Essproblem mit einer Nulldiät oder mit einer Radikalkur. Ich esse also gar nichts mehr. Doch, das ist ein Trugschluss, denn das führt dazu, wie ich schon gesagt habe, dass der Körper wirklich auf Sparflamme stellt, Stoffwechsel herunterfährt, Grundumsatz, die Kalorienverbrennung in Summe reduziert wird. Es liegt aber in erster Linie daran, dass der Körper halt viel Muskulatur verstoffwechselt und dadurch quasi der Verbraucher, also der viel Energie verbraucht, dass ich die Muskulatur einfach verstoffwechsle. Ja. Und ich aber eigentlich ja das Fett angehen möchte und das führt dann in die Jojo-Falle. Also bitte nicht einfach nichts essen, keine zu krasse Radikaldiät, also ich sag mal unter 1200, 1400 Kilokalorien ist auch so ein Maßstab, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt, kann man empfehlen oder nicht empfehlen. So, dann absolut Eiweiß hilft gegen den Jojo-Effekt und macht satt. Also Eiweiß betont, gibt einige Studien, die zeigen, ob mit einer eiweißreichen Diät oder striktem Fasten 4-wöchige Kuren führen gleichermaßen zum Verlust von 11 bis 14 Kilogramm Gewicht. Also ob ich jetzt quasi eine eiweißbetonte Diät mache oder gar nichts esse, beides hat den Gewichtsverlust von 11 bis 14 Kilogramm. Aber der Fettverlust ist bei einer Eiweißdiät oder Proteindiät fast doppelt so hoch. Uff. Also wer reichlich Protein isst, baut bis zu 79% Fettgewebe ab. Mhm. Und kaum Muskelprotein, was wiederum wichtig ist, dass man nicht in der Jojo-Falle landet. Und ein weiterer Pluspunkt, wer auf Eiweiß setzt, hat weniger Heißhunger. Also auch das ist ein Vorteil. Proteine machen eher satt, Kohlenhydrate machen eher hungrig. Das kann ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Deshalb meine Empfehlung, also beim Abnehmen, eher auf eiweißreiche Lebensmittel setzen, also Joghurt, Fleisch, Fisch, Ei, Käse, Quark, Sojaprodukte, für jemanden, der sich vegan ernährt, Hülsenfrüchte, super Eiweißquelle. Ja, also das ist eine Top-Quelle, ja, also eher eiweißreich. Ja. Dann, ja, dritter Punkt, regelmäßig essen und nicht ständig zwischendurch.
Oh, das fällt mir immer so schwer.
Das ist übrigens das Geheimnis, warum die Franzosen nach wie vor zu den schlanksten Nationen gehören, weil die eigentlich keine Snack-Kultur haben. Die setzen sich noch hin beim Essen und dazwischen essen sie eigentlich nichts oder wenig.
Also Genießer.
Ja. Ja, und dann der vierte Punkt, mir auch ganz wichtig, sich beim Abnehmen nur Verbote verbieten.
Das ist ja auch tatsächlich einer der Grundsätze hierbei ist so, ne? Das ist ja das, was du uns von Anfang an gepredigt hast. Aber warum ist das überhaupt so?
Ja, also kurzzeitig kann man sich Gelüste unterdrücken oder verdrängen. Dann gilt es gar nicht erst drüber nachzudenken, auf was man alles verzichtet, sondern sich einfach nur aufs Durchhalten konzentriert. Mhm. Und auf die Dauer ist es aber fast unmöglich. Denn je strenger das Verbot, desto größer wird auch die Lust drauf. Das kennt jeder von uns.
Ja, klar.
Also, gönn dir lieber hin und wieder etwas, worauf du Lust hast, um die kleine Sehnsucht dann auch schnell wieder loszuwerden. Niemand wird dick, weil er hin und wieder mal gern nascht. Wichtig ist nur, dass es wirklich bei kleinen Leckereien bleibt und der einmalige Genuss halt nicht dazu führt, danach die guten Vorsätze aufzugeben. Also auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man oder Gewissensbisse kriegen, wenn man dann wirklich mal zwischendrin Lust auf ein Stück Schokolade hat. So, dann soll es halt beim Stück bleiben und auch bitte kein schlechtes Gewissen haben. Und wir wissen ja, ne, dass der Genießer auch gesünder lebt und auch besser abnimmt. Ja, auch wichtig, schlafen ist wichtig für die schlanke Linie, also ab ins Bett und schlafen, bis man schlank ist, à la Don Resin, so funktioniert es tatsächlich leider nicht.
Schade. Aber
trotzdem hat unser Schlaf Auswirkungen auf die Figur. Wer mindestens 7 Stunden Nachtruhe hält, tut das Beste für seine Figur. Es gibt eine Studie der New Yorker Columbus University, die hat gezeigt, dass zu wenig Schlaf, also kürzer als 4 Stunden, das Übergewichtsrisiko um 73% erhöht und dass es selbst bei 5 Stunden noch doppelt so hoch ist wie bei 7 Stunden. Uff. Kurzer Schlaf macht regelrecht Heißhunger und reduziert die Fettverbrennung. Deshalb ist es wichtig, dass man zusieht, dass man vielleicht möglichst 7 Stunden schläft.
Ja, ich muss schmunzeln, weil mit Baby ist das alles gar nicht so einfach. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch mehr esse. Aber gut, egal. Ich erinnere mich übrigens an unseren Weihnachtsmarktbesuch. Da hast du unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp direkt zum Start mitgegeben. Und zwar vor dem Besuch ordentlich Wasser zu trinken. Das hast du heute wahrscheinlich auch in deiner Top-10-Liste, ne?
Ja, also das ist Punkt 6 tatsächlich bei mir. Mehr trinken fürs Idealgewicht oder für so ein eigenes, sagen wir mal, Wunschgewicht. Die Regel ist mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit an normalen Tagen und 2,5 Liter an sportlich aktiven Tagen oder wenn es wärmer ist. Und so können auch Stoffwechselprodukte besser ausgeschieden werden. Das ist so, wenn man abnimmt, wenn halt die Entgiftungsorgane Leber und die Nieren beansprucht und Gifte frei, die sich im Fettgewebe speichern. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man da die Entgiftungsorgane ordentlich spült, bei der Entgiftungsfunktion unterstützt. Das geht eben mit Wasser. So.
Sehr gut, dann sind wir bei Punkt 7.
Ja, kleine Teller viel drauf. Auch das ist meine Empfehlung, dass man eben ja so ein paar nackte Nudeln in ein paar Salatblättchen auf dem großen Teller.
Ja, sieht nicht gut
unser
aus.
Unser Kopf, unser Gehirn isst immer mit ja, und signalisiert dann, ey, davon wirst du nicht satt. Man kennt das ja. Und deshalb lieber auch quasi, ich spreche da immer von so einem Buffet-Syndrom, ne? Da rennt man ja immer hin und immer so kleine Portionchen, am Ende weiß man gar nicht mehr, wie oft war ich denn jetzt da vorne, wie viel habe ich gegessen und wenn man einen Moment wartet, hat man eine riesen Plauze und denkt, boah, ja, aber ich habe doch eigentlich gar nicht so viel gegessen. Also sichtbar machen das, was man isst, ja, so dann weiß man auch, hat man registriert, oh, so eine riesen Portion habe ich gegessen und man verdrängt es nicht, so. Also das wäre meine Empfehlung, nicht viele kleine Portionchen, nicht den Kopf veräppeln, sondern viel aufladen, dass man auch sieht, was man gegessen hat.
Es kommt also gar nicht, nicht nur drauf an, was man isst, sondern auch anscheinend, wie man isst, oder? Hier?
Ja, genau. Also Punkt 8 wäre bei mir tatsächlich Tempolimit am Teller. Also langsam essen macht tatsächlich schneller satt oder länger satt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Magen funkt erst nach etwa 20 Minuten Essen ans Gehirn. Ey, ich bin satt. Ja, und wenn man natürlich dann in 5 Minuten schon alles runtergeschlungen hat, dann und noch mehr isst, ja, die 20 Minuten voll macht, dann isst man deutlich mehr und hat dann aber auch irgendwie wie eine Fressnarkose dann. Deshalb sich wirklich Zeit lassen beim Essen. Mal versuchen, dass man jeden Bissen, wenn es geht, 20 Mal kaut. Und wenn man sich da schwer tut mit auch das, was man so über den Tag hinweg isst und viel zwischendurch isst und da gar keinen Überblick mehr hat, würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man jetzt ein Protokoll führt, sondern dass man sich eigentlich einfach nur mal fotografiert. Jeder hat ein Handy. Normalerweise sage ich mal Handy beim Essen weg und sich aufs Essen konzentrieren. Aber in dem Fall würde ich mal sagen, alles, was hier so in die Futterluke kommt, was man sich in den Mund steckt, einfach mal fotografieren über 1-2 Tage hinweg. Das mache ich meistens bei Profifußballern und so, wenn ich dann in der Beratung bin.
Ja.
Dann sage ich, ey, macht mal ein Foto von dem, was ihr da esst. Ihr nehmt das gar nicht auf.
Eigentlich echt
und dann
gut.
Sind die wahnsinnig erschrocken, wenn sie dann sehen, was sie eigentlich alles futtern.
Ich glaube ich auch. Ja.
Also das kann ganz gut sein, um eigentlich sich selber mal so einen Überblick zu verschaffen, was man eigentlich so futtert.
So, jetzt haben wir ja schon 9 Punkte durchgeackert und einen Punkt habe ich aber vermisst auf der Liste und ich weiß nicht, ob der jetzt noch kommen wird, aber wahrscheinlich ja. Sport.
Ganz wichtig, ganz wichtig. ist Bewegung, ja, und es heißt zwar immer so, Apps are made in kitchen, aber ganz ohne Bewegung bewegt sich der Zeiger auf der Waage auch nicht so gern nach unten. Man braucht viel, viel länger, weil Sport, Bewegung natürlich den Energieverbrauch erhöht, also man schafft sich auch Freiräume. Aber man muss übrigens keine ultralangen Ausdauereinheiten machen. Es gibt ein sogenanntes HIIT-Training. Das heißt, ein High-Intensity-Training, dass man mal so Belastungsspitzen setzt, ähnlich wie ich es beschrieben habe bei der 24-Stunden-Diät. Wenn man quasi so sich auch intensiver bewegt, Voraussetzung ist natürlich immer ein gesundes Herz-Kreislauf-System, heißt auch weniger Hunger und einen höheren Energieverbrauch. Kennt man ja selber, wenn man sich jetzt so ganz moderat bewegt, man hat eine lange Wandertour oder sowas hinter sich oder Radtour, dann könnte man danach den Kühlschrank plündern und den leerfuttern, während wenn man sich jetzt mal intensiver bewegt, auch mal so an die Belastungsgrenze geht, dann kriegt man eigentlich kaum was runter. Kommt es quasi auch in unseren Genen aus einer Zeit, ne, dem Säbelzahntiger davon, dem Mammut hinterher. Und in dieser Zeit, wo man auch so an die Belastungsgrenze geht, darf man natürlich keinen Hunger haben. Und das spürt man da. Und das ist gut. Also wenn man einen höheren Energieverbrauch, wenn man sich auch mal intensiver bewegt. Es müssen nicht immer die langen Ausdauereinheiten sein.
Ja, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall sehr viele gute Tipps heute von dir bekommen, Achim. Deswegen kommen wir auch schon direkt zu unserer Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Peter schreibt, hallo Achim, ihr habt in einer Folge erwähnt, dass es für jeden Menschen spezifische Lebensmittel gibt, die ihn beim Abnehmen hindern. Das heißt, nicht jeder ist für jede Diät sozusagen geeignet. Wie finde ich denn die Lebensmittel heraus?
Ja, lieber Peter, das ist eine spannende und sehr gute Frage, auch quasi mit einer ernüchternden Antwort, denn es lässt sich aktuell noch ziemlich schwer herausfinden, um ehrlich zu sein. Also es gibt zwar Anbieter, die aufgrund verschiedener Analysen, Parameter, Blut, Stuhl und so weiter, Proben, Empfehlungen aussprechen, aber das ist noch, ich sag mal, ungenau und nicht so richtig verlässlich. Es müsste eigentlich eine komplexe Untersuchung mittels Blutglukosesensor oder noch besser einer Insulinsensorik, eine Stuhlprobe und weiteren Analyseverfahren wie beispielsweise eine Atemgasmessung zur Stoffwechselsituation, also hat man eine Atemgasmaske auf und dann sieht man quasi in einer bestimmten Belastung, wie viel Energie man verbraucht, in welcher Stoffwechselsituation man ist, um genau sagen zu können, wie man auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Und das ist natürlich noch viel zu komplex, um das auch mit sich rumzuschleppen, die ganze Apparatur. Hinzu kommt, dass die Lebensmittel ja auch immer nicht unter den gleichen Bedingungen und im gleichen Zustand gegessen werden. Also beispielsweise schon die Art der Kartoffel, wie ich sie zubereite. Ne? Esse ich jetzt eine Kartoffel, die vorher kalt war oder frisch sozusagen, wenn sie gekocht war oder in Form von Pommes oder keine Ahnung. Gibt es da zig verschiedene oder was man dazu isst. Auch das hat wiederum einen Einfluss auf die Magenverweildauer, auf die Insulinausschüttung, auf die Blutzuckerregulation und so weiter. Also auch das spielt eine Rolle. Dafür bräuchte man eigentlich einen permanenten Insulinsensor, den man mit sich rumträgt. Den gibt es aber so noch nicht und den wird es wahrscheinlich auf die Schnelle nicht geben. Bis dahin hilft leider nur Trial and Error, dass man es wirklich ausprobiert. Ich gehöre auch zu den Kandidaten, die ein Stück Kuchen nur angucken brauchen und tatsächlich schon zunehmen.
Ja.
Ja. Aber es gibt so ein paar Orientierungen, an die man sich halten kann, also zu welchem Ernährungstyp man gehört, dass man dafür sich eine Orientierung schafft und auch selber mal hinschaut. Aber das ist eigentlich das, was man da machen kann.
Also ich habe ja schon rausgefunden, einen Monat nach Weihnachten bin ich auf jeden Fall immer noch Blutgruppe Glühwein. Ja. Aber irgendwann geht das dann auch mal weg.
Ja, ja.
Ach ja, schön. Zum Ende der Folge fasse ich nochmal gern zusammen. Also, schnelles Abnehmen mit nachhaltiger Wirkung geht, solange man den Jojo-Effekt in den Griff bekommt. Da gibt es dann ganz viele Dinge, die du, Achim, ja auch aufgezählt hast. Zum Beispiel guter Schlaf, viel Trinken, keine radikalen Diäten und natürlich auch ein bisschen Bewegung. Bevor man sich aber von den eigenen Ansprüchen verrückt machen lässt, gilt ganz besonders milde walten lassen, Ruhe bewahren und darauf hören natürlich, was der eigene Körper sagt.
Ja. So ist es, auf jeden Fall.
Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Anregungen, Themenwünsche und Nachrichten an isso@edeka.de und wir verabschieden uns bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Danke.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!